Jacobin.
Die neue Jacobin-Ausgabe, Künstliche Intelligenz, ist jetzt draußen. Es geht darum, was wir als Gesellschaft von KI wollen und was nicht. Und wie ungeachtet dessen Tech-Konzerne für uns entscheiden, weil sie die Zügel in der Hand haben. Unter anderem schreibt Dietmar Dart darüber, wie sich die Arbeitswelt polarisiert. Mehr Billigjobs, mehr Elitejobs, weniger Mittelfeld. Und Nina Scholz hat sich umgehört, wie Gewerkschafter auf KI reagieren. Das Abo gibt es auf www.jacobin.de/abo.
Der sozialistische DIY-Computer. Im Jugoslawien der 1980er bauten Tausende ihren eigenen Computer. Der Galaxia kostete nicht viel, das Design wurde selbst gestaltet und die Software war Open Source. Die Idee dahinter: Technologie muss für alle zugänglich sein. Von Michael Eby. Übersetzung von Tilman Vitor. Die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien war eine politische Anomalie. Von einer kommunistischen Partei regiert, aber nach dem Bruch zwischen Tito und Stalin 1948 aus dem Ostblock verstoßen, wurde diese Föderation aus 6 Republiken unter Titos Banner einer interethnischen, interreligiösen und internationalen Brüderlichkeit und Einheit zusammengehalten. Nach der Ablehnung durch die Sowjetunion versuchte sich Jugoslawien an der geopolitischen Herausforderung, einen Mittelweg zwischen den 2 globalen Supermächten zu finden. Zusammen mit Ägypten, Ghana, Indien und Indonesien gründete das Land die Bewegung der blockfreien Staaten, einen Flickenteppich von Entwicklungsländern, die im Kalten Krieg eine dekoloniale dritte Option der formellen Neutralität anstrebten. Diese Bewegung war eines der wenigen wirklich anti-autoritären, anti-imperialistischen internationalen Bündnisse des 20. Jahrhunderts. Die einzigartige geopolitische Lage Jugoslawiens und seine infrastrukturelle Autonomie bildeten einen fruchtbaren Boden für die nationale Identität des Landes. Der beschleunigte Aufbau der Verteidigungskapazitäten und Industrieanlagen nach dem Krieg und insbesondere nach dem Ausschluss Jugoslawiens aus dem überstaatlichen Bündnis kommunistischer Parteien, Kominform, 1948, erforderte nicht weniger als eine logistische Revolution. Robuste Rechenmaschinen waren für die umfassende Echtzeitüberwachung riesiger Mengen von Waren in Produktion und Austausch unerlässlich. Schon bald blühte eine lokale Computerindustrie auf, um diese Nachfrage zu befriedigen. Dr. Rajko Tomovic, ein Robotiker, der maßgeblich an der Erfindung der weltweit ersten künstlichen Hand mit 5 Fingern beteiligt war, arbeitete mit Teams von Mathematikerinnen und Mathematikern sowie Maschinenbauerinnen und Maschinenbauern am Institut für Nuklearwissenschaften, Vinča, und am Belgrader Institut für Telekommunikation und Elektronik, Mihailo Pupin, später Mihailo Pupin-Institut, an der Entwicklung von Fertigungstechniken unter Verwendung lokaler Maschinen und lokaler Teile. Die Verbesserung des Lebensstandards in den 1960er und 70er Jahren führte zu einem stets wachsenden Bedarf an Buchhaltungscomputern in der Bürokratie. Jugoslawien wurde zu einem technologischen Schnellkochtopf, der eine eigenwillige Computerkultur hervorbrachte, die ihre Blüte der starken institutionellen Unterstützung zu verdanken hatte. Aber Computer waren teuer. Der Durchschnittspreis von Iskradata 1680, Sinclair ZX81 oder Commodore 64, Standardmodelle für Endverbraucherinnen und Endverbraucher, die in Regierungsbüros, Buchhaltungsfirmen und wissenschaftlichen Labors der Universitäten des Landes zu finden waren, überstieg das Monatsgehalt durchschnittlicher jugoslawischer Arbeiterinnen und Arbeiter um ein Vielfaches. Eine zusätzliche Hürde waren die strengen Importbeschränkungen für alle Artikel mit einem Wert von über 50 D-Mark, die das Land verhängt hatte. Diese Grenze lag weit unter dem Betrag, den man für den Kauf eines 8-Bit-Mikrocomputers aufbringen musste, der auf dem Kontinent hergestellt worden war. Infolgedessen waren der Besitz und das Programmieren von Computern in den 1970er Jahren die Domäne einer kleinen Riege gebildeter und wohlhabender junger Jugoslawierinnen und Jugoslawier. Mitglieder lokaler Kunst-, Musik- und Literaturbewegungen, wie den Neuen Tendenzen oder der Novi Val, Neue Welle, oder verschiedener Science-Fiction-Subkulturen legten häufig Geld zusammen, um gemeinsam ein Gerät zu erwerben. Aber Jugoslawiens kulturelle Tradition der Autodidaktik hatte Bestand. Während eines Urlaubs im montenegrinischen Risan in den frühen 1980er Jahren entwarf der Amateurfunker und Digitalelektronik-Enthusiast Voja Antonic das Konzept für einen elementaren Mikrocomputer. Antonic war bereits ein angesehener Ingenieur. Er hatte in der Vergangenheit schon Arbitar entwickelt, ein offizielles Zeitmessungssystem, das bei mehreren Skiwettkämpfen auf dem Balkan eingesetzt wurde, sowie ein Interface für die Übertragung von Bildern von Monochrom-Monitoren auf 16 mm Film. Während seines Montenegro-Urlaubs las Antonic das Anwendungshandbuch für eine neue Reihe von Einzelchip-CPUs, die von der US-amerikanischen Radio Corporation, RCA, hergestellt wurden. Das brachte ihn auf eine Idee. Anstatt einen komplizierten und teuren Videocontroller zu verwenden, überlegte Antonic, ob es möglich wäre, einen Computer zu konstruieren, dessen 64x48 Blockgrafiken nur mit einem billigen Zilog Z80A Mikroprozessor erzeugt werden konnten. Einer CPU, die in Elektronikgeschäften in ganz Jugoslawien erhältlich war. Wieder zu Hause angekommen, testete Antonic seine Idee aus und stellte fest, dass sie gut funktionierte. Seine Erfindung hatte zwei Effekte. Sie reduzierte den Gesamtpreis des Computers und modernisierte das Design. Noch wichtiger war aber die Tatsache, dass der Schaltplan so einfach war, dass Nutzerinnen und Nutzer den Computer selbst zusammenbauen konnten. Durch die langjährige Kultur offener Hard- und Software verbreitete sich die Erfindung von Antonic im ganzen Land. Sie löste eine kleine Computerrevolution aus, welche eine Vielzahl subkultureller Akteure, Programmiererinnen, Spieler, DJs, Musikerinnen und Fanzinesammler aktivierte, da Antonics neue Maschine eine faszinierende neuartige Verbindung von Kollektivität, Autodidaktik und Technophilie verkörperte. Etwa zur Zeit von Antonics Entdeckung schrieb Dejan Ristanovic, Journalist, Programmierer und Zauberwürfel-Wunderkind, einen Artikel über Computer für ein jugoslawisches Science-Fiction- und Wissenschaftsmagazin namens Galaxia, der eine sehr positive Resonanz erfuhr. Kurz nach der Veröffentlichung dieses Artikels erhielt der Chefredakteur von Galaxia, Jova Regasek, eine Leseranfrage mit der Bitte, eine ganze Ausgabe dem Thema Computer zu widmen. Obwohl er anfangs skeptisch war, beauftragte Regasek Ristanovic mit der Leitung dieses Projekts. Zur gleichen Zeit suchte Antonic nach einem Ort, an dem er die Pläne für seinen neuen DIY-Volkscomputer veröffentlichen konnte. Antonic besaß stapelweise Homecomputer-Zeitschriften wie Elektor aus Deutschland und BYT aus den Vereinigten Staaten, ausländische Publikationen, deren Beschaffung teuer war. Doch die Zugänglichkeit war essentiell. Das Magazin SAM aus Zagreb war eine inländische Zeitschrift. Und nachdem ein gemeinsamer Freund ihn mit Ristanovic in Verbindung gebracht hatte, fand das Projekt bei Galaxia sein Zuhause. Die Sonderausgabe trug den Titel Racunari u Vašoj Kući i Computer in ihrem Zuhause. Ein großer Teil war dem Computer von Antonic gewidmet. Dieser enthielt nicht nur die Pläne, sondern auch eine umfassende Anleitung für den Zusammenbau der Schaltung. Geschäftsadressen für den Kauf der einfachen Ausrüstung und Versandadressen für die Beschaffung von Bausätzen sowie zusätzlichen Teilen, die legal aus dem Ausland bestellt werden konnten. Ristanovic und Antonic einigten sich darauf, das Projekt nach der Zeitschrift Galaxia zu benennen. Und keiner der Beteiligten dachte, dass die Leserschaft der Ausgabe die reguläre Auflage von Galaxia von 30.000 Exemplaren übersteigen würde. Aber die Resonanz war außergewöhnlich. Schlussendlich musste Regasek 4-mal nachdrucken, um die sprunghaft gestiegene Nachfrage zu decken. Antonic erinnert sich daran, wie das Trio einmal vor Erscheinen der Ausgabe miteinander plauderte und darüber spekulierte, wie viele Leserinnen und Leser tatsächlich versuchen würden, einen Galaxia zu bauen. Damals schätzte er, dass sich maximal 50 Hardcore-Bastlerinnen und Bastler an diese Aufgabe machen würden. Aber nach einer Gesamtauflage von 120.000 Exemplaren hatte das Magazin über 8.000 Zuschriften von Enthusiastinnen und Enthusiasten erhalten, die eigene Galaxias gebaut hatten. Oftmals sind es gerade die Grenzen eines technischen Geräts, die seine Möglichkeiten zum Vorschein bringen. Der Mikrocomputer von Antonic hatte nur 4 Kilobyte Programmspeicher. Im Vergleich zu jedem heutigen Laptop ein Tropfen auf den heißen Stein. Aufgrund dieser Einschränkung konnte das System nur 3 spielerische Ein-Wort-Fehlermeldungen anzeigen. Benutzerinnen und Benutzer erhielten ein What, wenn ihr Basic-Code einen Syntaxfehler aufwies, ein How, wenn ihre angeforderte Eingabe nicht erkennbar war, und ein Sorry, wenn das Gerät seine Speicherkapazität überschritten hatte. Der 4K EEPROM, ein löschbarer, programmierbarer Festwertspeicher, war so dicht gepackt, dass einige Bytes für mehrere Zwecke verwendet werden mussten. Durch diesen Trick, so Antonitsch, sei seine Firmware nun der Beweis, dass es möglich sei, mehr als 100% eines Programmspeichers zu nutzen. Das Innenleben des Geräts spiegelte das soziale Milieu wider, in dem es entstand. Kein Galaxia glich dem anderen. Zusätzlich zur der Ungenauigkeit, die notwendigerweise mit dem unerprobten, fehleranfälligen Vorgehen von Schaltkreis-Bastelneulingen einhergeht, wurden die Bausätze ohne Gehäuse ausgeliefert. Diese Lücke spornte die Benutzerinnen und Benutzer an, kreativ zu werden, und viele entwarfen eigene Gehäuse. Individualisierte Designs spiegelten oft die ästhetische Überschneidung der neuen Computerrevolutionäre mit den Subkulturen um Novi Val und Science Fiction wider. Und wie bei anderen Computern der damaligen Zeit war die Magnetbandkassette das Hauptspeichersystem des Galaxia. Während die meisten anderen Geräte nach dem Laden des Bandes automatisch ein Programm ablaufen ließen, ein primitiver Kopierschutz, hatte Antonitsch aufgrund seines Bekenntnisses zu Open Source kein Bedürfnis, irgendetwas vor dem Kopieren zu schützen. Nach dem Laden eines Programms mussten die Benutzer einen Run-Befehl eingeben, um es zu starten. Dieser zusätzliche, aber subtile Schritt schreckte Programmierer davon ab, ihre Arbeit mit Kopierschutz zu versehen. Das Band konnte genauso einfach eingelegt wie massenhaft bearbeitet oder vervielfältigt werden. Freies Experimentieren wurde implizit gefördert. Das Teilen, die Zusammenarbeit, die Bearbeitung und die Verbreitung von Software wurden in die Funktionsweise des Galaxia selbst eingebaut. Zoran Modli, Computerenthusiast seit 1979, war durch die Computerausgabe des Magazins auf den Galaxia aufmerksam geworden. Als Moderator und DJ von Ventilator 202, einer renommierten Novi Val-Sendung im serbischen Radio Beograd 202, war Modli in Jugoslawien so etwas wie eine kleine Berühmtheit. Es war die Zeit, in der die Kompaktkassette begonnen hatte, die 12-Zoll-Vinylplatte als Hörmedium der Wahl für Audiophile abzulösen. Tragbare Taschenrekorder wie der Sony Walkman gewannen an Bedeutung. Regasek witterte eine Chance in diesem Medienwandel und rief Modli eines Tages im Herbst 1983 mit einem Pitch für eine radikal neue Ventilatorsendung an. Da auf allen aktuellen Computermodellen, einschließlich des Galaxia, die Programme auf Kassetten liefen, dachte Regasek, Modli könnte während seiner Showprogramme als Audiosignale durch den Äther senden. Die Idee war, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer die Programme während der Ausstrahlung von ihren Empfängern aufnehmen und sie dann auf ihre persönlichen Geräte laden konnten. Diese DJ-Praxis wurde über Nacht zur Sensation und dann rasch ein fester Bestandteil in Modlis Show. In den darauffolgenden Monaten übertrug Ventilator 202 Hunderte von Computerprogrammen. Im Laufe der Stunde kündigte Modli an, wenn sich das Segment mit der Programmübertragung näherte, und signalisierte den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es Zeit war, ihre Ausrüstung zu holen, ein Band einzulegen und sich auf die Aufnahme vorzubereiten. Fans begannen, Programme mit der ausdrücklichen Absicht zu schreiben, sie an den Sender zu schicken, damit sie während der Sendung ausgestrahlt würden. Dabei handelte es sich um Audio- und Videoaufzeichnungen, aber auch um Zeitschriften, Konzertverzeichnisse, Partywerbung, Studienhilfen, Flugsimulatoren und Action-Abenteuerspielen. Bei Spielen konnten die Benutzerinnen und Benutzer die Programme aus dem Radio herunterladen und sie verändern, indem sie ihre eigenen Levels, Herausforderungen und Charaktere einfügten, um sie anschließend zur Weiterübertragung an Modli zurückzuschicken. All das war faktisch eine Datenübertragung, noch lange vor dem Aufkommen des World Wide Web. Ein Raubkopieverfahren aus den Zeiten vor der Erfindung des Internets. Mitte der 1980er Jahre trat Jugoslawien in eine Zeit tiefgreifender politischer und sozialer Unsicherheit ein. Mehrere blutige Kriege und eine wirtschaftliche Abwärtsspirale setzten der New Wave-Kultur und der lebhaften Computerszene ein Ende. Zu dieser Zeit wurden Importbeschränkungen und Zölle gelockert, und im Westen hergestellte Computer wurden von Verbraucherinnen und Verbrauchern, Unternehmen sowie Regierungsstellen im Land gleichermaßen freudig aufgenommen. Für eine kurze Zeit wurden vormontierte Versionen von Galaxia in Massenproduktion hergestellt, die ihren Platz in den Klassenzimmern einiger jugoslawischer Gymnasien und Universitäten fanden. 1995 entsorgte Antonitsch alle 5 seiner persönlichen Galaxia-Prototypen, weil sich zu diesem Zeitpunkt, wie er beklagte, einfach niemand mehr dafür interessierte. In den vergangenen Jahren ist jedoch eine Art Nostalgie für veraltete Technik aufgekommen und, zusätzlich zur Entdeckung alter Galaxias, die auf dem Markt teurer verkauft werden als viele moderne Laptops. Antonitsch wurde vom Belgrader Museum für Wissenschaft und Technik gebeten, an einer Ausstellung von Computern aus der Zeit vor der Jahrtausendwende teilzunehmen. Zu diesem Anlass habe er einen verloren geglaubten Galaxia auf seinem Dachboden gefunden, wie er erzählt, welcher bis heute in diesem Museum ausgestellt ist. Vor kurzem wurde Antonitsch außerdem mit einer ähnlichen Anfrage vom Computer History Museum im Silicon Valley kontaktiert, welches nur wenige Autostunden von seinem derzeitigen Wohnort in Pasadena, Kalifornien, entfernt liegt. Der Grund für dieses wiederauflebende Interesse an Galaxias liegt vielleicht darin begründet, dass diese interessante und wenig bekannte Episode in der Computergeschichte sehr viel spekulatives Potenzial in sich trägt. Der Galaxia stellte eine Umschichtung der heutigen technologischen Hierarchie dar, nämlich eine stillschweigende ideologische Überzeugung, dass Computer günstig und für jedermann zugänglich sein sollten und dass weder Geld noch technisches Know-how Zugangsbarrieren sein dürfen. Parallel zur jugoslawischen Alternative zur bipolaren Weltordnung signalisiert die Galaxia-Saga uneingeweihten Technologinnen und Technologen, dass Alternativen denkbar sind, unabhängig von denen westlicher Technikkonzerne wie IBM, Microsoft, Hewlett-Packard oder Apple. In diesem Sinne war der Schaltplan von Antonitsch aus dem Jahr 1983 mehr als nur ein selbstgebauter Mikrocomputer. Durch seine verbindenden Kapazitäten, sowohl zwischen seinen Schaltkreisen und Komponenten, als auch zwischen den Beteiligten und den Kräften, die ihn als kulturelles Phänomen geformt haben, wurde der Galaxia zu einem Wahrzeichen für eine andere Art der Technologie. Eine Technologie, die geprägt ist vom freien Experimentieren und Gemeinschaftsgeist.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. 4-mal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man J-A-C-O-B-I-N, Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.